Guten Morgen. Willkommen bei der HIAG Immobilien Holding AG Halbjahresergebnisse 2023 Telefonkonferenz und Live-Webcast. Mein Name ist Alice, Ihr Chorus Call Operator. Die Konferenz darf nicht für Publikationszwecke aufgezeichnet werden. Ich übergebe jetzt das Wort an Marco Feusi, CEO, und Stefan Hilber, CFO. Bitte die Herren.
Vielen Dank, Alice, für die Organisation und Einleitung. Guten Morgen, meine geschätzten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahresergebnisse 2023 der HIAG Immobilien Holding AG. Mein Name ist Marco Feusi, mit dabei ist auch unser CFO Stefan Hilber. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich per Telefon und per Webcast dabei sein können. Die heutige Präsentation, wie auch der Halbjahresbericht, können seit heute früh auf unserer Homepage im Reporting Center heruntergeladen werden. Beginnen wir gerade mit der Präsentation. Ich überspringe die Agenda und starte gern direkt mit den Key Highlights des ersten Halbjahres. Zusammenfassend darf ich sagen, dass wir insgesamt auf ein gutes erstes Halbjahr zurückblicken können und unsere drei Geschäftsfelder haben in einem doch anspruchsvollen Marktumfeld einmal mehr ihre Stärken bewiesen und sehr gute Leistungen erbracht. So dürfen wir Ihnen heute aus operativer Sicht ein sehr ansprechendes Halbjahresresultat präsentieren. Das Nettoergebnis ohne Wertänderung der Immobilien konnten wir mit 27,4 Millionen Schweizer Franken gegenüber der Vorjahresperiode damit fast verdoppeln. Das Konzernergebnis, das erstmal eine leichte Abwertung der Immobilien beinhaltet, ist entsprechend tiefer ausgefallen. Dazu später aber die Ausführungen von Stefan. Ein zentraler Pfeiler unserer Tätigkeit ist das Vermietungsgeschäft, das wiederum sehr erfreulich gelaufen ist. Hier konnten wir die Leerstände weiter deutlich reduzieren und auch die Mieteinnahmen nochmals markant steigern. Beim zweiten Standbein der Arealentwicklung haben die Immobilienprojekte weitere gute Fortschritte erzielt, sodass erneut Bewertungsgewinne daraus resultierten. Diese Aufwertungen konnten den Abwertungstrend der Bestandesliegenschaften recht gut abfedern. Auf diesen kompensierenden Effekt haben wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder hingewiesen, falls einmal das Marktumfeld schwieriger werden sollte. In den letzten Monaten haben wir auch wieder Liegenschaften verkauft und weil die Verkaufspreise deutlich über den Buchwerten lagen, hat das Transaktionsmanagement, also unser drittes Geschäftsfeld, einen wichtigen Beitrag zum Erfolg im ersten Halbjahr beigetragen. Auch einen schönen Gewinnbeitrag leistet der Verkauf von weiteren Eigentumswohnungen und der Baufortschritt vom Promotionsprojekt in Cham. Sehr erfreulich auf Corporate-Ebene ist auch, dass wir eine kommentierte Syndikatskreditlinie mit verschiedenen Banken abschließen konnten und wir damit die Finanzierung insbesondere für unsere mittelfristige Entwicklungspipeline sichergestellt haben. Weiter haben wir auch ein Green Financing Framework etabliert, das bei Bedarf von grünen Finanzierungen nun zur Anwendung kommen kann. Nach dieser kurzen Einleitung darf ich das Wort bereits an Stefan übergeben für die Erläuterung der Finanzergebnisse, der aktuellen Portfoliokennzahlen und der Finanzierung.
Danke, Marco. Sehr geehrte Damen und Herren, gerne heiße ich Sie ebenfalls herzlich willkommen zur Präsentation unserer Halbjahreszahlen. HIAG hat ein sehr erfreuliches halbes Jahr hinter sich. Wie Marco bereits erwähnte, zeigte das Geschäftsmodell der HIAG mit seinen drei Geschäftssegmenten seine Stärke in einem Umfeld von deutlich steigenden Zinsen und der dadurch ausgelösten Verunsicherung einiger Marktteilnehmer. Ein Blick auf die Erfolgsrechnung zeigt dies schön. Wir gehen in den nächsten Folien detailliert auf die einzelnen Segmente von HIAG ein. Gerne gebe ich hier aber bereits einen Überblick über das Geschäftsergebnis. Das Vermietungsgeschäft läuft nach wie vor gut. Die Leerstandsreduktion, Projektabschlüsse und teuerungsbedingte Mietzinsanpassungen führten zur Steigerung der Mieterträge um 8,7%. Der Zinsentwicklung geschuldete Abwertungsdruck konnte aufgrund der erfolgreichen Entwicklungsleistung zu einem wesentlichen Teil abgefedert werden. Im Vergleich zum ersten Semester des Vorjahres ist der Bewertungseffekt jedoch rund 50 Millionen tiefer. Der Verkauf der Stockwerkeigentumseinheiten in Cham hat Fahrt aufgenommen und der Baufortschritt kommt ebenfalls gut voran. Der Ergebnisbeitrag vor Steuern ist in der Höhe von 5,3 Millionen rund 6-mal so hoch als im ersten Halbjahr 2022. Unsere Werte in den Büchern wurden zudem durch 3 Verkäufe von Bestandsliegenschaften klar bestätigt. Die Verkäufe der Bestandsliegenschaften führte dabei zu einem Erfolg von 14,3 Millionen. Das übrige Ergebnis sowie die operativen Kosten bewegten sich allesamt im erwarteten Rahmen. Der übrige Ertrag hängt primär mit dem Metallrecycling-Geschäft von Jäger-Hebosach zusammen, das durch tiefere Stahlpreise als im Vorjahr geprägt war. Der Finanzaufwand ist ebenfalls nicht überraschend aufgrund der gestiegenen Zinsen höher ausgefallen als im Vorjahr, wobei ein Teil dieser Erhöhung durch Indexanpassungen bei den Mieten kompensiert werden kann. Die Steuern im Vorjahr waren aufgrund der Steuersatzanpassungen im Kanton Aargau und die daraus resultierende Reduktion der bestehenden latenten Steuern besonders niedrig. Im Berichtszeitraum lagen die Steuern im normalen Rahmen, sprich sind nicht durch Sondereffekte geprägt. Alle 3 Geschäftsfelder lieferten somit einen maßgeblichen Ergebnisbeitrag, um mit der Halbjahresgewinn bei 22,1 Millionen zu liegen kam. Ohne Neubewertungseffekte lag der Reingewinn bei 27,4 Millionen und mit der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 86% anstieg. Gerne gebe ich Ihnen in den nächsten Folien einen Überblick über die Entwicklungen unseres Immobilienportfolios. Die Grafik auf dieser Folie illustriert gut, woher die Steigerung des vereinnahmten Mietertrags kommt. Neuvermietungen und Abschlüsse von Projekten, primär noch in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres, sind die Hauptgründe für die Steigerung des Mietertrags im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2022. Insgesamt trugen diese beiden Effekte 3,1 Millionen an zusätzlichen Mieterträgen bei. Reduzierend wirkten die Entmietung aufgrund der Entwicklung in Altstädten mit dem Autohändler Vinelli, Kündigungen und vor allem auch der Verkauf der Liegenschaft Lorzen Park in Cham. Diese Effekte betragen in der Summe 1,4 Millionen im ersten Semester. Die Akquisitionen im Vorjahr und vor allem auch die Indexanpassungen in den Mieterträgen kompensierten die reduzierenden Effekte weitgehend. Der Leerstand des Gesamtportfolios konnte unter anderem aufgrund Neuvermietungen erneut deutlich gesenkt werden. Zu Beginn des Jahres lag der Leerstand bei 6,4% und per Mietejahr um 1 Prozentpunkt tiefer bei 5,4%. Durch die höheren Erträge und auch aufgrund der gestiegenen Diskontsätze in den Bewertungen stieg die Nettorendite leicht von 3,9% auf 4,0%. Die Bruttorendite stieg um 0,2 Prozentpunkte von 5,0 auf 5,2%. Der WALT entwickelte sich gemäß unserer Erwartungen und reduzierte sich der Laufzeit der Verträge entsprechend leicht auf hohem Niveau. Das Fälligkeitsprofil der Mietverträge zeigt ebenfalls keine Klumpenrisiken über die Jahre, wobei wir selbstverständlich bei den bald auslaufenden Verträgen proaktiv die Gespräche bereits führen. Bei den 15 größten Mieten veränderte sich im Vergleich zum Jahresende nicht viel. Unter den kleineren diesen Mieter rutschte ein Mieter aus den 15 größten heraus und ein anderer nahm seinen Platz ein. Die 15 größten Mieter sind unverändert allesamt etablierte Unternehmen mit guter Bonität und tragen zusammen 44% zu den Mieterträgen bei der HIAG bei. Die Verkäufe von rund 100 Millionen im ersten Halbjahr und die leichte Abwertung von 7 Millionen wurden durch die Investitionen ins Portfolio im Umfang von 31 Millionen nicht vollends kompensiert. Bei unserem Businessmodell ist es jedoch inhärent, dass durch die Verkäufe von nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften sich der Portfoliowert temporär reduziert, damit die Mittel aus den Verkäufen wieder gewinnbringend in die Pipeline investiert und damit Mehrwert geschaffen werden kann. Per Ende des ersten Semesters lag der Portfoliowert damit bei knapp 1,9 Milliarden. Die Stärke unseres Geschäftsmodells zeigt sich insbesondere auch in den Neubewertungen. Der Abwertungsdruck aufgrund der gestiegenen Zinssätze konnte aufgrund der Fortschritte in den Entwicklungen entscheidend entgegengetreten werden. Netto über das gesamte Portfolio verzeichnete HIAG eine leichte Abwertung von 7 Millionen bzw. 0,4% des gesamten Immobilienwertes. Das Bestandsportfolio selbst wurde um knapp 15 Millionen respektive 1,3% abgewertet, was durch die Aufwertungen im Entwicklungsportfolio von total 8 Millionen bzw. 1,1% abgefedert wurde. Die Diskontierungssätze sind erwartungsgemäß aufgrund der Zinsentwicklung angestiegen. In obiger Grafik sehen Sie die Bandbreiten der realen Diskontierung. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist wiederum die Tatsache, dass die Fortschritte in den Entwicklungen und die dadurch tieferen Risiken dem Erhöhungsdruck auf die Diskontierungssätze aufgrund der Zinsentwicklung entgegentreten. Neben den Diskontsätzen sind andere Parameter bei den Bewertungen genauso wichtig, wobei sich beispielsweise die Marktmieten und die Leerstandsannahmen weitgehend positiv oder zumindest stabil entwickeln. Des Weiteren haben die getätigten Investitionen klar gezeigt, dass die Werte in den Büchern maßgeblich unter den Preisen im Transaktionsmarkt liegen und somit aktuell keine weit stärkeren Wertkorrekturen in den Büchern notwendig sind. Die Bilanzstruktur zeigt sich nach wie vor äußerst solide. Unter Berücksichtigung der Rückzahlung der vorzeitig refinanzierten Anleihe per 4. Juli beträgt der LTV brutto tiefe 40,2%. Die Eigenkapitalquote läge dabei bei 54,4%. Diese Betrachtungsweise macht Sinn, da die notwendigen liquiden Mittel zur Rückführung der Anleihe per Bilanzstichtag bereits vollends vorhanden waren. Der durchschnittliche Zinssatz lag per Stichtag bei 1,3%, was um 0,3 Prozentpunkte über dem Wert per Ende Jahr liegt. Da sich der Leitzins der SMB seit knapp über einem Jahr um beinahe 2,5% erhöhte, war diese Entwicklung zu erwarten. HIAG konnte letzten Freitag erfolgreich den Vertrag für eine 500 Millionen kommittierte, unbesicherte Konsortialkreditlinie unterzeichnen. Die Linie wird über 5 Jahre gewährt und ist an 3 Nachhaltigkeitsziele gebunden, womit HIAG bei Nichterreichen eine Margenerhöhung in Kauf nehmen muss. Die Konsortialkreditlinie mit attraktiven Konditionen im Vergleich zu den bisherigen Finanzierungen sichert die Finanzierung der anstehenden Projekte und dient auch als alternative Finanzierung, sollte die fällige Anleihe nächstes Jahr nicht durch den Kapitalmarkt refinanziert werden. Durch die Konsortialkreditlinie wurden die Hypotheken weitgehend zurückgeführt, womit nur noch maximal 10% der Finanzierung aus Hypotheken bestehen. Die Fälligkeitsstruktur der Finanzierung zeigt sich auch nach Etablierung der Konsortialkreditlinie ausgeglichen. Gerne gebe ich nun zurück an dich, Marco.
Ja, danke, Stefan. Mit dieser nächsten Folie, die wir Ihnen übrigens schon im März gezeigt haben und nun wieder aktualisiert haben, können wir Ihnen aufzeigen, wie sich unsere Mieterträge bei einem inflationären Umfeld anpassen lassen und wir darum in unserem Geschäft einen gewissen Inflationsschutz haben. Das machen wir hier insbesondere mit Blick auf die entsprechenden Erträge in diesem und im nächsten Jahr. In der linken Kreisgrafik sehen Sie, dass 72% unserer gesamten Mietverträge von aktuell 70,1 Millionen direkt an die Teuerungsentwicklung, sprich an den Landesindex der Konsumentenpreis gekoppelt sind. Diese LIK-indexierten Mieterträge haben wiederum einen durchschnittlichen Indexierungsgrad von hohen 97%. Die mittlere Kreisgrafik zeigt die Ertragsübersicht weiterer Mietverträge wo Referenzzinssatzveränderungen direkt zu Mietzinsanpassungen führen können. Das sind primär Wohnmietverträge und unbefristete Geschäftsmietverträge. Per Juli lagen 56% dieser Erträge bei einem Referenzzinssatz von 1,25 und rund 20% bei 1,5%. Der nun im Juli erfolgte Erhöhungsschritt des Referenzzinssatzes auf 1,5% haben wir bei den meisten Mietverträgen vorgenommen und werden ab Oktober daher die ersten Mehrerträge daraus erhalten. Insgesamt führt dieser Schritt zu einer annualisierten Mehrmiete von über 400.000 Franken pro Jahr. Wie in der Ertragsdarstellung von Stefan bereits gesehen, haben die bisherigen LIG-Index-Anpassungen im ersten Halbjahr zu Mehreinnahmen von rund 600.000 Franken geführt. Für das ganze Jahr gehen wir nun von 1,6 Millionen aus und können daher unsere ursprüngliche Prognose vom März deutlich übertreffen. Mit den Index- und Referenzzinssatzanpassungen in diesem Jahr werden im 2024, also nächstes Jahr, noch einmal zusätzliche Erträge von rund 800.000 Franken pro Jahr ertragswirksam. Mit Blick auf eine weitere mögliche Anpassung des Referenzzinssatzes von 1,5 auf 1,75%, möglicherweise bereits in diesem Dezember, wäre eine weitere Erhöhung der Mietzinsen um rund 300.000 Franken pro Jahr möglich. Wie auch schon von Stefan erläutert, konnten wir den Leerstand über das ganze Portfolio nochmals deutlich reduzieren und wir sind zuversichtlich, dass sich die Leerstandsquote per Ende Jahr nochmals verbessern wird. Der Großteil der aktuellen Leerstände im Portfolio befinden sich in diesen 4 Liegenschaften, wobei die Liegenschaft in Niederhasli in wohl rund 3 Jahren umfassend saniert wird und sich der Leerstand bis dann wieder erhöhen kann. In den letzten Monaten haben wir in allen diesen Liegenschaften diverse neue Mietverträge abschließen können und wie im März bereits angekündigt wird, unser bisher größtes Sorgenkind, das ist hier die Liegenschaft in Dietikon, per Ende Jahr praktisch voll vermietet sein. Das ist sehr erfreulich und die neuen Mieter werden auch unser Fachmarktgebiet in Dietikon mit XXL Lutz, Mediamarkt, Ottos und so weiter nochmals deutlich beleben. Nun zur Arealentwicklung zu ausgewählten Projekten. Hier haben wir in tabellarischer Übersicht diejenigen Projekte dargestellt, die per Mitte Jahr im Bau oder kurz Vorbau standen. Neu haben wir in der Tabelle neben Mietfläche, CapEx, Timeline und so weiter zusätzlich auch die von uns erwartete Developermarge auf die noch ausstehenden CapEx zumindest summarisch offengelegt, sodass sie die erwarteten Entwicklungsgewinne in etwa errechnen können. Das noch offene Investitionsvolumen dieser Projekte beträgt rund 180 Millionen. Der erwartete Mietertrag liegt bei mehr als 13 Millionen und aus dem Verkauf von den Eigentumswohnungen kam, ist noch ein cashflow-wirksamer Erlös von rund 90 Millionen ausstehend. Im ersten Halbjahr haben wir rund 36 Millionen für CapEx, vor allem diese Bauprojekte investiert, das ist inklusive dem Promotionsprojekt in Cham. Und wir rechnen für das zweite Halbjahr noch mit weiteren Investitionen von rund 50 Millionen, also mit rund 90 Millionen über das ganze Jahr. Das sind rund 10 Millionen weniger als noch in unserer Prognose vom März. Für die Jahre 24 und 25 sind Investitionen von jeweils 100 Millionen für Projekte vorgesehen, welche wir uns bereits verpflichtet haben zu bauen. Das sind Projekte, die schon im Bau sind oder noch gebaut werden müssen, weil wir für diese bereits Mietverträge abgeschlossen haben. Weitere Investitionen in andere Projekte werden sicherlich auch noch getätigt. Im Wesentlichen sind das aber überschaubare Planungsvorleistungen und Vermarktungsaufwendungen. Auf der nachfolgenden Folie gebe ich Ihnen gerne ein kurzes Update zu ausgewählten Projektentwicklungen. Auf der linken Folienseite hier beim Projekt Kama, erste Etappe, erfolgt die Fertigstellung der 4 Gebäude gestaffelt wie geplant im nächsten Frühling. Sehr erfreulich ist hier, dass die 62 Mietwohnungen zur Marktmiete bereits 7 Monate vor Bezug voll vermietet sind. Die Vermarktung der restlichen 21 Mieteinheiten startet diesen Herbst, wo dann eine Kostenmiete zur Anwendung kommt. Beim Promotionsprojekt Kama Columbus sind per heute rund 55% der Eigentumswohnungen beurkundet oder reserviert. Per Ende März lag übrigens der Vermarktungsstand bei 25%. Es ist also in der Zwischenzeit doch einiges gegangen und wir sind zuversichtlich, dass die Nachfrage weiter hoch bleiben wird. In Biberist ist das Projekt rechts von der Mitte, wird aktuell die Hallenkonstruktion im Holzbau gestellt. Die Liegenschaft wird Ende dieses Jahres an den Hightech-Mieter Librec übergeben. Auf der rechten Folienseite, auf dem Kunstareal in Windisch, erfolgt die Fertigstellung des sogenannten Kesselhauses nun per Anfang Februar. Das sind 2 Monate früher als ursprünglich geplant. Alle Projekte sind bezüglich Kosten, Termine und Vermarktung on track. Beginnen wir auf dieser Folie auch wieder auf der linken Seite. An der Technoramastraße in Winterthur haben wir nach Bereinigung der Einsprache eines Nachbars nun mit dem Bau des befahrenen Gewerbehauses Fahrwerk diesen Monat starten können. Der Bezug ist nun für das erste Quartal 2025 geplant. Die Vermarktung der Gewerbeflächen ist voll in Gang und wir haben vielversprechende Mietinteressenten. Die Bauarbeiten für das Wohnhochhaus und Gewerbesockel an der Freihofstraße in Zürich-Altstetten, das ist aktuell unser größtes Bauprojekt im Portfolio, haben ebenfalls diesen Monat begonnen. Der Bezug der 149 Mietwohnungen und rund 2000 Quadratmeter Gewerbefläche ist auf Frühjahr 2026 terminiert. Beim Areal Campus Reichhold in Hausen-Lupfig werden wir im zweiten Halbjahr mit dem Bau der Infrastrukturanlagen beginnen. Für das Baufeld GTR, das wir im Baurecht abgeben werden, wird die Baueingabe des Datacenter-Betreibers voraussichtlich nun im September erfolgen. Für Ölecom Medco ist vorgesehen, dass die Baueingabe der Produktionshalle Ende Jahr und für das Bürogebäude im Frühling im nächsten Jahr erfolgen wird. Der Bezug der beiden Gebäude wäre dann für das erste Quartal 2026 möglich. Zum letzten Baufeld auf dem Baufeld Logistik und dann sind die großen Baufelder auf dem Areal in Hausen-Lupfig auch schon quasi ausverkauft, sind wir in den End-End-Verhandlungen mit einem Betreiber und wenn wir uns in den nächsten Tagen vertraglich finden, kann die Baueingabe des rund 28.000 Quadratmeter großen Operations Center bereits im nächsten Monat erfolgen. Der Bezug wäre dann ebenfalls im Frühjahr 2026. Zur Vervollständigung unserer Projektpipeline sehen Sie hier die Übersicht unserer mittel- bis langfristigen Projekte. Die mittelfristige Entwicklungspipeline beinhaltet ein Investitionsvolumen von rund 430 Millionen Franken für rund 130.000 Quadratmeter neue Nutzfläche. Demgegenüber stehen jährliche Mieterträge von über 21 Millionen sowie Verkaufserlöse von Promotionseinheiten von rund 160 Millionen Franken. Bei diesen Projekten erwarten wir im Schnitt eine Entwicklermarge von 25-30%. Wir realisieren diese Projekte aber bekanntlich erst, wenn unsere Projekt- und Margenanforderungen erfüllt sind und wenn diese auch im Rahmen unserer Finanzierungsstrategie umgesetzt werden können. Langfristig bestehen im Entwicklungsportfolio noch weitere Potenziale im Umfang von rund 2,5 Milliarden. Das entsprechende Mietertragspotenzial liegt bei 100 bis 120 Millionen und der erwartete Verkaufserlös von Teilgrundstücken und Wohneigentumseinheiten bei 650 bis 700 Millionen. Nun noch zum Transaktionsgeschäft. Wie einleitend erwähnt, haben wir in der Berichtsperiode wiederum Liegenschaft verkauft, wo wir kein bedeutendes Wert- oder Cashflow-Steigerungspotenzial mehr für uns sahen. Zukäufe gab es in der Berichtsperiode keine. Wir haben den Transaktionsmarkt zwar weiterhin aufmerksam beobachtet, aber keine Opportunitäten gefunden, die unseren Kaufkriterien entsprachen. Bis Mitte Jahr wurden diese drei hier dargestellten Liegenschaften mit einem Buchwert von insgesamt rund 100 Millionen verkauft. Der Verkaufsgewinn lag bei brutto 15% und zeigt aus unserer Sicht, trotz schwierigerem Marktumfeld, dass unsere Bilanzwerte des externen Schätzes wohl noch etwas Marge haben. Seit 2020 haben wir übrigens im Rahmen unserer Portfoliooptimierung und Kapitalrecyclingstrategie 21 Liegenschaften mit einem Verkaufserlös von rund 245 Millionen investiert, mit einem Bruttogewinn von über 20%. In der Vorbereitung sind Weiterverkäufe von nicht strategischen Liegenschaften. Diese werden aber voraussichtlich erst ab nächstem Jahr erfolgen. So, jetzt übergebe ich das Wort gerne wieder an Stefan für die Themen im Nachhaltigkeitsbereich.
Merci Marco. Ja, das Thema Nachhaltigkeit hat für HIAG in all seinen Facetten eine äußerst zentrale Bedeutung. Wir treiben die bestehenden Projekte gezielt voran, wie beispielsweise die Maßnahmen zur Verbesserung des GRESB-Ratings, die stetige Reduktion der Treibhausgasemissionen und der laufende Ausbau der Energieproduktion aus Solaranlagen. Im Berichtszeitraum konnten unter anderem Green Lease-Verträge etabliert werden, die mit 60 Wohnungsmietern und einigen größeren Geschäftsmietern abgeschlossen werden konnten. Neben den Green Lease-Verträgen, der Definition der Anforderung an eine nachhaltige Bewirtschaftung und das Aufsetzen einer Mieterzufriedenheitsumfrage hat uns in der ersten Hälfte des laufenden Jahres vor allem auch die nachhaltige Finanzierung beschäftigt. Uns war es ein Anliegen, dass wir unser nachhaltiges Handeln auch in den Finanzierungen widerspiegeln können. Wir haben deshalb ein Green Financing Framework aufgesetzt und dieses auch von ISS prüfen lassen. Das Green Financing Framework zielt darauf ab, künftig Green Bonds emittieren zu können. Zudem haben wir, wie bereits erwähnt, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Syndikatskreditlinie abschließen können. Die darin enthaltenen Nachhaltigkeits-KPIs würden zu einer Margenerhöhung führen, sollten wir sie nicht erreichen. Zu guter Letzt hat Sustainalytics unser ESG Risk Rating von Medium auf Low Risk herabgestuft im Mai. Gerne gibt Ihnen Marco nun einen Überblick zur aktuellen Marktsituation.
Ja, danke Stefan. Wie gewohnt noch unsere Einschätzung zum aktuellen Immobilienmarkt. In der Tabelle sind die wichtigsten volkswirtschaftlichen Indikatoren zusammengestellt, die für den Immobilienmarkt relevant sind. Erwähnenswert scheint mir hier, dass die Schweiz in diesem Jahr sicher nicht in eine Rezession abrutschen wird und für das 2024 gehen die Ökonomen sogar wieder von einer deutlichen Erholung der Wirtschaftsleistung aus. Die Schweiz wird in diesem Jahr mit einer rekordhohen Nettozuwanderung von schätzungsweise 150.000 Personen konfrontiert sein, was einem Bevölkerungswachstum von sage und schreibe 1,7% entsprechen würde. Auch die Beschäftigungsaussichten sind immer noch sehr positiv, dürften sich aber nur mittelfristig normalisieren. Auf der Zinsseite ist am langfristigen Ende eine gewisse Stabilisierung sichtbar und für die Kurzfristzinsen ist wohl ein weiterer Zinsschritt der SNB von 25 Basispunkte Ende September zu erwarten. Generell zum Immobilienmarkt kann man sagen, dass die gestiegenen Zinsen und das anhaltende Zinsniveau sich spürbar negativ auf den Immobilienmarkt ausgewirkt haben. Der Schweizer Markt hat sich aber auch im Vergleich zum Ausland bis jetzt recht stabil gehalten. Nichtsdestotrotz gehen die Immobilienexperten in ihren Analysen und Schätzungen in den nächsten 2 bis 3 Jahren mit weiteren, wenn auch überschaubaren und schrittweisen Wertkorrekturen im mittleren einstelligen Bereich als Gesamttotal aus. Dem Abwertungsdruck auf die Liegenschaftenwerte können aber mehrere Faktoren dagegen halten, wie beispielsweise Mehrerträge durch Indexierung und mögliche Mietzinssteigerung bei Neuvermietungen. Vergessen Sie aber auch nicht die Projektentwicklungen, wo weiterhin durch Arbeitsleistung Wertschöpfung generiert wird. Auch die einzelnen Marktsegmente in unserem Portfolio haben bis jetzt gut funktioniert, sehr gut lief es, wie bereits gehört, generell im Mietflächenmarkt, was auch die weiter sinkende Leerstandstiefe zeigt. Wir konnten nach wie vor in unserem Hauptsegment Gewerbe gute Mietverträge mit durchgehend besseren Konditionen bis zu 15% über den Vormietern abschließen und ohne wesentliche Incentives den Mietern geben zu müssen. Im Logistikbereich gibt es eine anhaltende Nachfrage, vor allem für die State-of-the-Art-Flächen. Auch im stationären Retail-Bereich, der in der Vergangenheit ja stark gebeutelt war, scheint eine gewisse Normalisierung stattzufinden. Für gute Retail-Standorte sehen wir eine intakte Nachfrage und zu Mietpreisen vor Corona. Im Mietwohnungsmarkt wird in diesem Jahr ein schweizweiter Anstieg der Angebotsmieten von nun nicht mehr 2% wie im März prognostiziert, sondern von nunmehr als 3% ausgegangen, wo wir insbesondere bei unseren Wohnbauprojekten profitieren sollten. In den letzten 12 Monaten haben die Transaktionspreise bei den Eigentumswohnungen schweizweit durchschnittlich um über 3% nochmals angezogen. Die Angebotsquote hat sich seit Frühling zwar noch etwas vergrößert, die Neubautätigkeit hat sich aber weiter deutlich verringert, sodass ein Nachfrageüberhang mittelfristig bestehen bleiben dürfte. Wir gehen aber davon aus, dass sich die Preisdynamik nun deutlich verlangsamen wird. Zum Transaktionsmarkt, das ist ein sehr spannender Markt aktuell. Hier haben wir in den letzten Monaten eine große Zurückhaltung der Akteure beobachten können. Das Käufersegment hat sich inzwischen sehr eingeschränkt. Kleinere Renditeliegenschaften kaufen vorwiegend noch vermögende Private, größere eigentlich nur noch wenige Vorsorgeeinrichtungen, dies zudem sehr selektiv. Im Baumarkt hat die Neubautätigkeit nochmals deutlich nachgelassen. Wir erwarten daher je nach Region bald erste Überkapazitäten und punktuell auch wieder sinkende Baupreise, was unseren Bauprojekten zugute kommen sollte. Zum Abschluss unserer Präsentation noch der Ausblick für das ganze Geschäftsjahr. Wir rechnen nun mit einer Steigerung der Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt rund 3%. Im März sind wir noch von einer Zunahme von 2% ausgegangen. Wir können also unsere Guidance auf der Topline leicht anheben, was sicher erfreulich ist und um auch die höheren Zinskosten zu einem guten Teil kompensieren zu können. Für Ende Jahr rechnen wir über das gesamte Portfolio nochmals mit einer verbesserten Leerstandsziffer von nun unter 5%. Im März waren wir noch von unter 6% ausgegangen. Bei den größeren Entwicklungsprojekten dürfte wiederum gute Fortschritte erzielbar sein und wir erwarten daher auch im zweiten Halbjahr Neubewertungsgewinne. Weitere gute Ergebnisbeiträge sollten auch zusätzliche Verkäufe und der Fortschritt beim Promotionsprojekt HAMA leisten. Im Transaktionsbereich haben wir das geplante Divestitionsvolumen für dieses Jahr, wie im März ja auch angekündigt, bereits getätigt und wir erwarten nur noch eine kleine Divestition Ende Jahr. Vorbereitung für weitere selektive Verkäufe für die folgenden Jahre sind bereits aber am Laufen. Bezüglich Ausschüttung soll die bisherige Dividendenpolitik weitergeführt werden, also auch hier keine Veränderung. Für unsere Investoren und Analysten ist wieder ein Capital Market Day am 26. September nun in Windisch geplant, wo wir im Detail auf die Stärken und Vorteile unseres Geschäftsmodells, insbesondere im aktuellen Marktumfeld, eingehen werden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir die bewährte Strategie von HIAG fortsetzen werden. Wir wollen im Vermietungsgeschäft die Mieterträge und den Vermietungsgrad weiter steigern. Im Entwicklungsgeschäft sind relevante Meilensteine in guter Reichweite und dürften weitere Bewertungsgewinne bringen. Im Transaktionsbereich werden wir, wo sinnvoll, wiederum Verkäufe vornehmen und die Mittel daraus wieder gewinnbringend in die Projektpipeline reinvestieren. Vor diesem Hintergrund gehen wir von einem insgesamt guten Geschäftsjahr 2023 aus. Wir sind für die Zukunft gerüstet und daher auch zuversichtlich, dass wir die gesetzten Ziele nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre erreichen werden. In diesem Sinne sind wir nun am Ende unserer Präsentation angelangt und nehmen nun gerne Ihre Fragen entgegen. Sie können diese bei Chorus Call jetzt anmelden.
Die erste Frage kommt von Philipp Zöger mit ZKB. Bitte schön.
Ja, guten Tag, guten Morgen miteinander. Ich hätte drei Fragen. Zuerst würde mich interessieren, wie die Like-for-Like-Mietentwicklung war. Diesen Wert konnte ich nicht finden. Und dann auch als nächsten Punkt die Sales, die Verkäufe der nicht strategiekonformen Liegenschaften für das nächste Jahr. Könnt ihr da das Volumen quantifizieren? Und vielleicht abschließend noch, gibt es politischen Gegenwind bei gewissen Projekten, mittelfristigen Projekten?
Ja, vielen Dank, Philipp, für deine Fragen, Like for Like. Stefan, hast du das schon gefunden? Sonst würde ich gerne gerade auf die Frage 2 der Sales kommen. Also wir haben ein Investitionsprogramm für die nächsten Jahre vorgesehen. Wir sind dann noch diese am Optimieren, Schauen, am Vorbereiten und ich denke, wir können dann im Capital Market Day ein bisschen genauere Angaben geben. Grundsätzlich kann man sagen, oder, dass die Investitionen eigentlich auch getrieben sind von den zukünftigen CapEx in die Entwicklungspipeline. Das ist so, sollte so ein Gleichgewicht sein. Auf der anderen Seite haben wir auch noch Mittelrückflüsse aus Kama und es ist so wie ein Dreiklang, oder? Mittelrückflüsse aus Investitionen, Promotionen und CapEx. Und eben, ich gehe davon aus, es werden wieder Verkäufe gemacht werden. Etwas noch in diesem Endejahr und dann etwas im nächsten Jahr, genauere Angaben dann beim Capital Market Day. Politischen Gegenwind sehen wir aktuell gar nicht, oder? Also wir hatten uns in Zürich Altstädten ja ein bisschen mehr Widerstand erwartet und wir sind da eigentlich durchgelaufen in 5,5 Monaten Baubewilligungszeit. Und bei den anderen Projekten, das sind Gemeinden, die haben eine etwas liberalere Baubewilligungshaltung und wir haben auch eine sehr, sehr gute Kommunikation, wenn wir entsprechende Bauprojekte eingeben. Und in der Regel erwarten wir nicht große Widerstände. In Winterthur hatten wir eine Einsprache von einem Nachbar, der da seine Erschließung optimieren wollte, aber es waren reine private Interessen. Politischer Druck, und da möchte ich vielleicht ein bisschen einen Ausblick wagen, erwarten wir dann bei der nächsten Referenzzinssatzsteigerung, wenn die Wahlen dann durch sind, oder? Wir haben im Schnitt die Mieten bei Referenzzinsanpassung etwa um 4,5-5% erhöhen können durch Teuerung und allgemeine Kostensteigerung. Wenn wir das wieder machen, dann ist es dann schon noch einmal 3,5% und dann vielleicht nächstes Jahr noch einmal 3% und da erwarten wir einen gewissen politischen Gegendruck. Zu der ersten Frage, Stefan, kannst du das beantworten?
Ja,
das
sind aber 35,4.
Prozentual?
Ja, muss ich jetzt kurz ausrechnen. Einfach, ja, 35.
Und die Referenzzinsanpassungen, erwartet ihr die für euer Budget für Dezember oder dann im ersten Quartal 24?
Ja, also jetzt Anfang September kommt ja die erste Analyse des Bundesamt für Wohnungswesen. Ich persönlich gehe noch nicht davon aus, dass es einen weiteren Schritt gibt. Ich vermute, dass es per Dezember passieren könnte. Und dann haben wir mit den Ankündigungsfristen und Kündigungsfrist der Mietverträge wäre dann das ertragswirksam ab April, Mai, wenn wir das machen würden. Und da werden wir sehen, wie sich auch unsere Peers verhalten werden und wie da der politische Gegendruck dann sein wird.
Eine prozentuale Veränderung wäre 9,3%.
9,3?
Ja.
Und die Guidance für das Gesamtjahr ist dann 3?
Ja, oder nein, wir haben da letztes Jahr haben wir oder im März haben, wie gesagt, like for like, oder der große Impact in like for like ist der Verkauf der Liegenschaft Lorzenpark in Cham. Wir haben like for like 3,5 prognostiziert im März. Jetzt haben wir die Gesamtguidance etwa 1% höher machen können. Ich gehe jetzt mal von 4 bis 4,5 aus, like for like.
Perfekt, besten Dank.
Die nächste Frage kommt von Holger Frisch, auch von Zürcher Kantonalbank. Bitte schön.
Ja, guten Morgen zusammen. Von meiner Seite hätte ich drei Fragen. Zum einen zu dem neu abgeschlossenen Syndikatskredit. Der ist jetzt nach dem Bilanzstichtag abgeschlossen worden. Da hieß es ja, diente zur Ablösung von einem Großteil der Hypotheken. Die beliefen sich jetzt im Bilanzstichtag noch auf 186 Millionen. Da würde mich interessieren, was ist da jetzt der aktuelle Bestand? Und dann hätte ich zwei Fragen zu den Bewertungen. Zu Dietikon, da gab es ja jetzt bei der Rietstraße 3 eine Aufwertung von 3 Millionen. Ich nehme an, das sind die beiden Mietverträge, die abgeschlossen worden sind, mit Mikro und Superstore, die dazu beigetragen haben, dass das der Bewerter dort berücksichtigt hat. Wo würde da jetzt der aktuelle Leerstand dann liegen? Und das andere wäre dann die Rietstraße 5. Da wurde jetzt im ersten Halbjahr nochmal eine Abwertung von 2 Millionen vorgenommen. Könnt ihr vielleicht da noch was sagen zum Hintergrund, was der Treiber dafür gewesen ist?
Steffen, möchtest du beginnen?
Ja, also in die Kreditlinie, du siehst es auch auf der Folie, aber es sind 70 Millionen an Hypotheken, die stehen bleiben aktuell und der Rest ist unbesichert mit Anleihen und eben 120 Millionen aus dieser Syndikatskreditlinie
übergezogen. Okay, danke.
Ja, zu den Auf- und Abwertungen ist genauso, wie Sie das gesehen haben, nur Riedstraße 3,1 Millionen Aufwertung, das ist primär getrieben durch die beiden Mietabschlüsse. Das ist eben Migro und ein großer Spielwaren- und Babyartikelfachhändler. Und der Leerstand der Liegenschaft Rietstraße 3, ich glaube, ich habe das geschrieben, ist dann 2% auf der Folie 19, oder sieht man das? Estimated Vacancy Rate ist 2% dann per Ende Jahr, also praktisch Vollvermietung. Die Abwertung der Rietstraße 5 haben wir vorgenommen, weil die Mietverträge, das ist vor allem Mediamarkt, ist unser größter Hauptmieter dort, da sehen wir einfach kürzere Vertragslaufzeiten und der Bewerter hat das konservativer eingesetzt, was dann Mietvertragsverlängerungen sind, hat mehr CapEx reingetan und so weiter, hat das auf die vorsichtige Seite genommen. Das haben wir so zur Kenntnis nehmen müssen, obwohl wir eigentlich das Fachmarktgebiet dort in dem Silbern als sehr gut beurteilen und auch sehr gute Frequenzen haben, insbesondere mit dem XXL Lutz, der im ganzen Gebiet sehr gut getan hat.
Okay, besten Dank.
Die nächste Frage kommt von Andreas Bonax mit Bader Helvea. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe vier Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Da geht es um die Steuereffekte. Es war in etwa 10 Millionen Income Tax auf der Steuer, relativ hoch im Vergleich zu den vorhergehenden Halbjahren. Wie viel ist hier bedingt durch die Immobilienverkäufe Steuereffekt versus das, sagen wir, Steuereffekt von dem Mietgeschäft, und wie ist dann die Beziehung zwischen den Steuern auf den Verkaufsgewinnen und den Verkaufsgewinnen insgesamt? Das scheint mir eine sehr hohe Steuerforderung zu sein. Das wäre die erste Frage. Ich denke, vielleicht gehen wir eins nach der anderen.
Also die Steuern, oder bei uns ist es so, wir haben latente Steuern. Und die sollten ja bei einem Verkauf grundsätzlich ja dann die Steuern wie decken, die dann anfallen würden bei einem Verkauf. Nun ist es so, dass wir die latenten Steuern über 30 Jahre hinweg mit 2% diskontieren. Das bedeutet, die Auflösung dieser Rückstellung ist dann tiefer wie die Steuern, die effektiven aus den Verkäufen. Und das ist der primäre Grund für diese Differenz. Wie hoch das genau ist, müsste ich jetzt nachschauen, kann ich jetzt nicht ad hoc sagen.
Aber ohne die ohne die Verkäufe wären die Income Taxes, sagen wir, im Vergleich zu den Vorhalbjahren, also irgendwo nahe Null. Das kann ich das so annehmen?
Nahe Null, nein.
Ja. Also einfach die Income Taxes.
Letztes Jahr hatten wir auch die Income Tax ist ja nicht nahe Null. Also wir haben schon noch Income Tax, würde ich jetzt mit 18% rechnen.
Okay.
Also letztes Jahr hatten wir noch einen besonderen Effekt, oder, vom Kanton Aargau, der die Steuersätze reduziert haben. Darum ist vielleicht der Vergleich zum ersten Halbjahr 22 mit dem aktuellen Halbjahr ein bisschen groß. Aber also auf der Steuerseite haben wir sicher Ertragssteuern und zusätzlich eben auch Steuern aus den Verkäufen, weil die latenten Rückstellungen nicht dem Effekt der effektiven Steuern entsprachen. Zweite Frage, Andreas?
Seite 24, die langfristigen Projekte. Könnten Sie da bitte angeben, wie viel Portfoliowert entspricht den Projekten mit 435 Millionen CapEx und wie viel aktueller Portfoliowert entspricht den Projekten mit den 2,5 Milliarden Investitionsvolumen? Weil das sind ja Portfoliowerte, die in der nächsten Zeit hier keine Returns von den Projekten erzielen werden.
Ja, kann ich leider nicht angeben, was die aktuellen Bilanzwerte sind. Das kann ich noch zusammenstellen, wenn das notwendig wäre. Was? Ja.
Ich bin einfach auch ein bisschen überrascht, weil da ja auch Projekte drin sind, die jetzt im Prinzip nicht als quasi kurzfristig relevant angeschaut werden, die nicht vor so langer Zeit gekauft wurden, wie zum Beispiel Solothurn. Also was ist dann, oder, wenn man da Projekte kauft und die dann irgendwie auch mittelfristig nicht als sehr signifikant eingestuft werden in der Projektliste, stellt sich ja dann schon ein bisschen die Frage, ob hier das investierte Kapital effizient eingesetzt wird.
Also zu Solothurn kann ich sagen, oder? Also dort warten wir immer noch auf die Zonenplanrevision, was dann die Realisierung von 50% Wohnanteil realisieren würde. Da ist die Gemeinde mit dem Kanton noch irgendwie unterwegs und wenn das erfolgen wird, dann wird das Projekt ziemlich schnell umgesetzt werden. Und in Solothurn kann man dazu sagen, dass ja auch laufender Cashflow dort kommt und da eigentlich nur eine Ausnutzungsreserve für Wohnen besteht. Also ich würde jetzt da die Aussage, dass wir da irgendwie nicht im Sinne der Investoren agieren, würde ich da schon ein bisschen in Frage stellen. Es sind aber auch Projekte da, oder, in der Midterm-Darstellung, die jetzt schneller kommen, als wir ursprünglich gedacht haben. Also Ölekom war bekannt und was vielleicht wir in den nächsten Wochen noch sehen, ist dieses Logistikcenter in Hausen-Lüpfig. Das war bei uns immer Midterm und das könnte jetzt schon sehr, sehr schnell kommen. Also es sind nicht nur Projekte, die vielleicht ein bisschen länger gehen oder wir auch nicht immer top priorisieren, sondern es sind auch Projekte, die wir jetzt nach vorne ziehen, weil wir eben sehr gute Projektfortschritte haben und diese auch gut vermarkten können.
Okay, dann zum Thema Neubewertungen in der Zukunft. Sie haben ja hier klare Einschätzungen gegeben. Jetzt, wenn ich mir die Discount Rate und die Neubewertungen im ersten Halbjahr anschaue, habe ich ein bisschen das Gefühl, weil ja alle Schweizer Unternehmen praktisch idente Adjustierungen hatten bei den Yielding Portfolios, dass, sagen wir hier, die Adjustierung so ein bisschen durchs Band gemacht wurde. Vielleicht liege ich falsch, aber es ist meine Einschätzung. Jetzt, wenn in der Zukunft, wenn es dann vielleicht einen besseren Transaktionsmarkt gibt und mit ein bisschen mehr Zeitdauer, sehen Sie da Risiken, dass es da klare Unterschiede geben könnte zwischen den Segmenten, wenn dann die Neubewertungen kommen? Also sagen wir, ich weiß jetzt, Residential versus Commercial oder Retail versus Office, dass, sagen wir, die Schere mehr auseinandergeht in der Zukunft als in der Vergangenheit. Und sehen Sie hier das dann eher als eine Chance oder als ein Risiko für HIAG gegeben, das Portfolio?
Gute Frage. Ich glaube, es ist noch ein bisschen schwierig. Also ich kann Ihnen sagen, was in der Vergangenheit oder letzten 20 Jahren, seit ich da die Märkte beobachte, so passiert ist. Also Wohnen wurde immer als risikoloser als Gewerbe oder Büro eingeschätzt. Büro dann auch nur an Highstreet-Lagen, also Bahnhofstraße oder Rue du Rhône in Genf. Das waren so immer so die risikolosen Immobilien, sage ich mal, plus Wohnliegenschaften im Seefeld. Jetzt ist aber so, dass diese Nettoanfangsrenditen von diesen Liegenschaften eigentlich bei zwischen 2-2,5% liegen. Und wenn wir da finanzieren müssen für 2,3-2,5%, dann zeigt es ja eigentlich, dass da wahrscheinlich die langfristige Rechnung nicht aufgehen würde, wenn die Zinsen auf diesem Niveau bleiben werden. Das heißt, der Yield Gap zwischen einer risikolosen Anleihe oder Immobilie und Finanzierungskosten ist einfach bei Gewerbeliegenschaften deutlich immer noch höher. Und ich sehe daher eigentlich den Bewertungsanpassungsbedarf nicht bei unserer Gewerbeliegenschaft, wo wir eigentlich schon eine hohe Nettoanfangsrendite haben, sondern eher bei den Liegenschaften, die jetzt schon eine tiefe Nettoanfangsrendite besitzen im Vergleich zum Finanzierungsumfeld.
Okay. Noch letzte Frage zur Aktienkurssituation und dem doch signifikanten Discount zum Buchwert. Wäre es hier nicht angebracht, sehr viel aggressive Immobilien und Projekte zu verkaufen und eventuell über einen Buyback nachzudenken? Und können Sie ausschließen, dass Sie zusätzliche Projekte zukaufen, solange der Discount irgendwie ein Viertel vom NAV beträgt? Ich meine, da wäre ja jeder Zukauf würde sofort ein Viertel vom Wert verlieren. Oder was sind hier die Aktivitäten vom Management, dass man hier diese Bewertung, adjustieren kann in der Zukunft? Gibt es hier Maßnahmen? Danke.
Genau, und das wäre es also, dann. Also bezüglich der Investitionen haben wir ja heute schon einiges gezeigt und auch wahrscheinlich recht gut gemacht. Wir haben dort deutliche Gewinne jetzt erzielen können. Wir haben ein weiteres Investitionsprogramm, das am Laufen ist, wo wir in der Vorbereitung sind. Und selbstverständlich werden wir weitere Liegenschaften verkaufen. Wir werden auch Liegenschaften kaufen, damit die Qualität des Portfolios sich stetig verbessert. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie ein Investitionsprogramm fahren, um wirklich jetzt irgendwie hunderte Millionen rauszutun und quasi unsere Fremdkapital zu reduzieren kurzfristig, weil wir verkaufen meistens auch am Cashflows, wie wir das an der Lorzen Parkstraße Liegenschaft gesehen haben in Kamenz. Da haben wir 3,3 Millionen Cashflow pro Jahr verkauft, was dann auch wieder im Dividendensubstrat fehlen würde. Das ist so eine Gratwanderung. Auf der anderen Seite sehen wir immer noch gute Verkäufe. Das können wir Mehrwert generieren gegenüber dem Buchwert. Aber wir verkaufen eben auch Cashflows. Und das müssen wir immer sehr gut abwägen. Und dann ist eben noch die Entwicklungspipeline mit dem entsprechenden CapEx-Bedarf, der da auch noch mitspielt. Bezüglich Buyback-Programm, also eben, ich glaube, das ist so eine technische Financial Engineering Überlegung und auch schon bei unserem Free Float und unserem durchschnittlichen gehandelten Volumen pro Tag von 2.500 Aktien würde das gar keinen Sinn machen. Ich kann auch das technisch oder möchte ich das umsetzen, wenn ich so ein Rückkaufprogramm ankündigen würde, würde kurzfristig wahrscheinlich der Kurs hochspringen, kann vielleicht interessant sein für die Aktionäre, aber langfristig für unser Geschäft macht das wohl keinen Sinn. Wir sind bemüht, dass wir eben also die Mittel, die wir haben, gezielt effizient einsetzen und stetigen Mehrwert generieren. Und wenn wir über Akquisitionen nachdenken, dann muss es eben Sinn machen und wir kaufen sicher nicht so zu Market-Liegenschaften ein, sondern es muss einen gewissen Marktvorteil geben und extrem hohes Wertsteigerungspotenzial, sonst würde das keinen Sinn machen. Sonst könnten wir wirklich wieder Aktien kaufen, das ist so.
Eben, und auch
aber ich meine,
müssen wir es aktuell nicht werden, sind wir der Meinung, wir sehen das natürlich auch und sind auch nicht glücklich über die Aktienkursentwicklung, gleich auch zu unseren Peers, aber wir sind überzeugt, dass wenn wir jetzt weiterhin so gute Resultate zeigen, dass sich das auch wieder korrigieren wird mit der Zeit, mit einer Langfristperspektive.
Aber wie lange würde dann das Management und der Verwaltungsrat der Situation, diese Situation anschauen, bis es dann vielleicht strategisch zum Schluss käme, dass es bessere Alternativen gäbe, Shareholder Value zu erzielen für die Aktionäre, zum Beispiel im Verkauf oder im Merger? Weil ich meine, so wie es jetzt ist, sagt ja im Prinzip der Aktienmarkt, diese Immobilien sind nicht das wert, was der externe Bewerter einschätzt, oder das Potenzial ist hier negativ in der Zukunft. Danke.
Ja, also eben, also wir im Management und auch der Verwaltungsrat setzt sich periodisch mit der Strategie der Gesellschaft aus und eben wir sind überzeugt, dass der aktuelle Aktienkurs eigentlich den Wert der HIAG nicht richtig reflektiert. Was wir glauben, haben wir auch in diesem Halbjahresabschluss gezeigt. Also eigentlich geht ja der Markt davon aus, dass wir das Gesamtportfolio um 200 Millionen abwerten müssten, was irgendwie ein bisschen absurd ist. Man kann noch auf der Erfolgsrechnung argumentieren wegen steigenden Zinskosten, aber ein solcher Discount ist eigentlich nicht für uns nachvollziehbar. Und wir sind auch überzeugt, dass sich das wieder über die Zeit auf ein anderes Niveau begeben sollte. Und wir werden, wir sind überzeugt mit diesem Resultat und unserer Arbeit, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, wir sind ein bisschen jetzt, klar, der Sektor ist belastet, generell. Vielleicht auch der Entwicklerfokussektor, insbesondere wenn man da ins neue Ausland schaut. Aber wir haben diese Risiken, ich sage, sehr gut im Griff. Es gibt keinen Grund, um da irgendwie unser Businessmodell überproportional abzustrafen. Wir zeigen da kontinuierliche Neubewertungsgewinne und das werden wir auch im Capital Market Day im September noch einmal wirklich gut nachzeichnen, wo die Vorteile bei unserem Geschäftsmodell sind. Und eben, es gibt auch keinen Vergleich in der Schweiz mit unserem Geschäftsmodell. Und es ist relativ komplex und Entwicklungen sind mit Risiken behaftet. Wir managen das aber gut und wir zeigen auch stetige Ergebnisbeiträge. Und wir haben, kann ich sagen, wir haben das Business im Griff und ich glaube, die Aktionäre sind im aktuellen Marktumfeld, Zinsumfeld, steigende Baukosten sind sie ein bisschen zu stark pessimistisch, was unsere Gesellschaft anbelangt. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind operativ sehr gut unterwegs und zuversichtlich für die nächsten Jahre.
Danke.
Meine Damen und Herren, dies war die letzte Frage. Ich gebe die Konferenz nun wieder zurück an Herrn Feusi und Herrn Hilber für eventuelle Schlussbemerkungen. Bitte, die Herren.
Ja, danke, Alice. Also wenn keine Fragen mehr bestehen, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihr Interesse an HIAG. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Gut und freuen Sie sich auf die bilateralen Gespräche in den nächsten Tagen. Machen Sie es gut und bis bald.